Ihr kennt vielleicht lateinische Sprichwörter. Manche lateinische Sprichwörter, die findet man in einem gewissen Buch, das heißt Latein für Angeber. Ja, wenn man immer wieder mal einen lateinischen Spruch rauslassen möchte und irgendwie als gebildet, als besonders belesen gelten möchte, zum Beispiel dieser Spruch Repetitio est mater studiorum, würde man da drinnen finden. Das heißt so viel wie, die Wiederholung ist die Mutter aller Weisheit. Also wenn man immer wieder und immer wieder wiederholt, dann wird man es wohl irgendwann dann wissen. Und dieser junge Mann hat es auch gelernt und hat es entsprechend häufig an die Tafel geschrieben, dass er das sich dann irgendwann auch merken kann. Also macht Sinn, das eine oder andere manchmal ein bisschen zu wiederholen. Und das möchten wir jetzt auch machen, wenn es um das Johannesevangelium geht. Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir uns gemeinsam Gedanken machen über das Johannesevangelium. Insgesamt wird es 5-mal sein, dass wir gemeinsam das Johannesevangelium uns anschauen und gemeinsam lernen wollen, was wir daraus lernen können. Wir erinnern uns manchmal, schreibt ein Schreiber eines Bibelbuches in das Bibelbuch hinein, warum er dieses Bibelbuch schreibt. Und der Johannes, der schreibt es tatsächlich auch, den Schreibzweck von dem Johannesevangelium in Johannes Kapitel 20, Verse 30 und 31. Und das lesen wir jetzt gemeinsam. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die aber nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias, der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr als Glaubende Leben habt in seinem Namen. Der Johannes hat also in diesem Johannesevangelium eine Sammlung zusammengetragen von Wunderzeichen. Und diese Wunderzeichen hat er aufgeschrieben, damit die Lesenden glauben. Nicht nur irgendetwas glauben, sondern glauben, dass Jesus der Christus ist und dass sie durch diesen Glauben dann Leben haben in seinem Namen. Wir haben uns in der Auseinandersetzung mit dem Glauben immer wieder geholfen mit diesem Bild des Regenschirms. Und auch wenn wir heute zum Beispiel rausgeschaut haben, es hat in der Früh geschneit, und am Nachmittag, da war die Sonne heraus. Und wenn man in den Wetterbericht schaut, dann ist es manchmal so, dass die Vorhersage stimmt und manchmal nicht. Wenn es um Glauben geht, ist es wie mit dem Wetterbericht bis zu einem gewissen Grad. Manche sagen, ich glaube, was im Wetterbericht vorhergesagt wird. Aber so richtig glauben uns es doch nicht, weil zur Sicherheit nehmen sie einen Regenschirm mit. Weil sollte der Wetterbericht doch nicht stimmen, dann hat man einen Regenschirm mit dabei. Biblischer Glaube oder der Glaube, wie er uns im Johannesevangelium präsentiert wird, ist ein Glaube, der zu Taten, zu Handlungen führt. Wenn ein Gläubiger im Sinne, wie es der Johannes in seinem Evangelium uns sagt, glaubt, dann sagt er, ich glaube, der Wetterbericht stimmt. Es wird heute Nachmittag die Sonne scheinen. Ich brauche keinen Regenschirm. Ich lasse den Regenschirm zu Hause. Und so ist der Glaube, wie im Johannesevangelium vorgestellt, ein Glaube, der zu Taten führt. Wir haben uns weiter auseinandergesetzt mit den geografischen Gegebenheiten und wir haben gesehen, dass der Herr Jesus insgesamt 4 Reisen unternimmt. Da oben sehen wir den See Genezareth und hier herunten ist Jerusalem, da oben Galiläa, wo der Herr Jesus in Bethlehem auch geboren ist, und da oben in Nazareth zu Hause war. Und Jesus ist 4-mal von Galiläa herunter nach Jerusalem und wieder zurück gereist, immer anlässlich von jüdischen Festen. Und da sehen wir dann insgesamt 4 solche Abschnitte, 4 solche Reisen nach Jerusalem. Und die erste Reise haben wir uns das letzte Mal bereits angeschaut, wo wir gesehen haben, dass der Herr Jesus in Jerusalem mehrere Gespräche geführt hat und auf dem Weg zurück durch Samaria ein weiteres Gespräch mit einer Frau. Und insgesamt ist es darum gegangen, wie man an den Herrn Jesus glauben kann. Heute ist Kapitel 5 und 6 dran und in dieser zweiten Reise geht es wieder um ein spezifisches Thema rund um den Glauben an den Herrn Jesus. In weiterer Folge gibt es dann eine dritte und schließlich eine vierte Reise. Die vierte Reise beginnt interessanterweise wieder in Galiläa, geht dann nach Jerusalem, wo der Herr Jesus stirbt und aufersteht. Und zum Schluss ist er dann wieder mit seinen Jüngern am See Genezareth. Schließlich haben wir dann noch eine letzte Einheit, die ganz am Anfang steht, der Prolog, wie der Prolog im Himmel, wie Goethe ihn in Faust drinnen gehabt hat, wo wir einen Vorspiel, eine Vorwegnahme von dieser großen Geschichte gesehen haben, wie sie im Johannesevangelium uns dargestellt wird. Wir können jetzt diese 21 Kapitel irgendwie gliedern, wir können die Zeichen eintragen, wir können die sogenannten Ich-Bin-Wörter von dem Herrn Jesus eintragen, verschiedene Gespräche mit Frauen, verschiedene Feste, die stattfinden, und können uns so Schritt für Schritt erarbeiten, um was es im Johannesevangelium entsprechend geht. Das letzte Mal haben wir uns dann diese zweite Reise etwas genauer angeschaut und haben gesehen, da sind insgesamt 6 verschiedene Ereignisse, die Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede haben, und haben uns dann gemeinsam erarbeitet, wie wir daraus lernen können, was der Glaube an den Herrn Jesus eigentlich bedeutet. Die Überschrift über den Prolog, den wir uns gemeinsam angeschaut haben, war, dass der Schöpfer Mensch wird. Gott wird Mensch. Dieses Logos, das gesprochen hat und es war, ist Mensch geworden, Fleisch geworden, mit dem Ziel, damit wir an ihn als den Christus glauben und dadurch ewiges Leben haben. Das letzte Mal haben wir uns in der ersten Reise Gedanken gemacht, wie kommt man eigentlich zum Glauben an Jesus Christus? Und wir haben gesehen, dass es verschiedene Arten gibt, wie Jesus Menschen versucht zu überzeugen, an ihn zu glauben. Auf der einen Seite gab es Gespräche, gab es Argumente, es gab aber auch Zeichen und Wunder. Aber schlussendlich, wenn wir uns erinnern an das Zeichen, wo ein Sohn von einem königlichen Beamten geheilt wurde, hat der an Jesus geglaubt und hat nichts anderes gehabt als das nackte Wort von Jesus. Und er hat an Jesus geglaubt und ist zurückgegangen im Glauben, dass Jesus das erfüllt, was er angekündigt hat. Und heute schauen wir uns dann die nächste Reise an, die zweite Reise. Und was wir gelernt haben, ist, dass der Glaube an den Herrn Jesus nicht etwas ist, was irgendwie argumentativ schlussendlich erfolgt, also wo wir jemanden in das Reich Gottes wie hinein argumentiert sehen, sondern wir haben diesen Vers uns angeschaut: Wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich sie mir selbst ausgedacht habe. Das bedeutet, es gibt Menschen, die ungläubig sind, und die werden eine Treppe nehmen und werden wie eine Bereitschaft haben zu glauben. Und das kann passieren, indem sie Argumente, Indizien, Gespräche, was auch immer, mit dem Herrn Jesus oder vielleicht auch mit uns, mit anderen Menschen führen. Und dann gibt es wie einen weiteren Schritt, wenn diese Bereitschaft, die durchaus auf Argumente beruhen kann, passiert ist, kann es weitergehen, dass dieser Glaube ergriffen wird und schlussendlich von der Bereitschaft zu glauben übergeht in einen tatsächlichen Glauben. Wir haben jetzt heute als zweite Reise den Titel Wir glauben an den Herrn Jesus, den Schöpfer und Erhalter des Lebens. Und ich finde, das ist eine unglaublich spannende Reise, eine unglaublich spannende Begegnung, wo wir, denke ich, einiges über den Herrn Jesus lernen können. Und ich habe wieder so eine Tabelle gemacht, das Kapitel 5 und das Kapitel 6, wo zwei Begebenheiten eigentlich sind. Und diese Begebenheiten oder Zeichen, diese Wunderzeichen, führen dann zu längeren Auseinandersetzungen, längeren Diskussionen mit den Juden, wo ich dann einzelne Dinge versuche herauszugreifen und mit euch gemeinsam darüber nachdenken möchte. Das Kapitel 5. Da findet ein Wunderzeichen statt, wo ein Gelähmter, der seit 38 Jahren gelähmt ist, am Teich Bethesda wartet, dass er irgendwie in den Teich hineinkommt und geheilt wird. Und das Ganze war anlässlich des Festes der Juden. Es wird nicht genau gesagt, welches Fest es war, aber es war ein Sabbat und es war eben in Jerusalem. Am Anfang lesen wir noch, dass Jesus anlässlich dieses Festes von Galiläa nach Jerusalem hinuntergegangen ist. Kapitel 6 wird uns gesagt, es war das Passa, das Fest der Juden, aber das ist in Galiläa am See Genezareth, beziehungsweise in weiterer Folge dann in Kapernaum in Galiläa. Das Zeichen, wie schon vorher erwähnt, in Kapitel 5 haben wir diesen chronischen Kranken, diesen Gelähmten, der seit 38 Jahren gelähmt ist, nicht gehen kann und geheilt wird. In Kapitel 6 sehen wir eine Volksmenge. Diese Volksmenge wird beziffert mit 5000 Männern, mit ihren Familien, und die haben Hunger. Und Gott, Jesus, gibt ihnen zu essen, sie werden gesättigt. Was hier ganz interessant ist, und hier ist es tatsächlich so, wenn man die Bibel länger liest, wenn man die Bibel genauer beginnt zu lesen, dann fallen einem ganz interessante und erstaunliche Details auf. In Kapitel 5 sehen wir diesen chronischen Kranken, der darauf hofft, dass er rechtzeitig in dieses Becken hineinkommt, wenn es bewegt wird, in diesen Teich, damit er geheilt wird. Und Jesus fragt diesen chronisch Kranken: Möchtest du gesund werden? Der Kranke sagt: Ja, aber ich habe niemanden, der mir hilft, dass ich rechtzeitig, wenn das Wasser bewegt wird, in diesen Teich hineinkomme. Der Kranke denkt also, er braucht den Herrn Jesus, damit er die Möglichkeit, geheilt zu werden, durch den Teich ergreifen kann. Er denkt gar nicht so weit, dass Jesus ihn ja direkt heilen könnte. Interessanterweise in Kapitel 9 verwendet der Herr Jesus bei einem blinden Menschen Brei aus der Erde und benutzt ein Mittel, um diesen Blinden zu heilen. Hier aber nicht, sondern hier heilt er den Kranken direkt. Er benutzt das Becken, den Teich, also nicht. In Kapitel 6, da könnte der Herr Jesus auch Brot vom Himmel holen, wie es im Alten Testament beim Volk Israel war mit dem Manna. Das macht er aber nicht, sondern er nützt die kleinen Ressourcen, die vorhanden sind, von einem Jungen. 5 Brote und 2 Fische und sättigt eine große Menge von tausenden Menschen. In weiterer Folge lesen wir in Kapitel 6, wie der Herr Jesus dann über den See Genezareth geht. Und so können wir, wie als Schlüsselverse von diesen zwei Kapiteln, den Vers 26 von Kapitel 5 hernehmen, wo steht: Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Der Herr Jesus hat Leben in sich selbst. Er hat das Leben nicht von irgendwo empfangen, sondern er ist der Geber des Lebens. Und deshalb benutzt er in diesen Zeichen auch nicht das Becken, sondern gibt diesem Kranken direkt eine Heilung. Er ist also der Ursprung des Lebens. In Kapitel 6 lesen wir, wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe des Vaters wegen, so auch wer mich isst. Er sagt, er ist das Brot des Lebens, der wird auch leben meinetwegen. Und dementsprechend ist er wie ein Erhalter, wie das Brot des Lebens. Und so wie jemand am Anfang das Leben geschenkt bekommt, aber dann, wenn er nicht isst, auch wieder sterben wird, ist es so, dass der Herr Jesus das Leben gibt. Er ist der Ursprung des Lebens und in weiterer Folge dann der Erhalter des Lebens, weil es immer wieder notwendig ist, dass man Nahrung aufnimmt. Und beide Ebenen werden in diesen beiden Kapiteln angesprochen. Weil diese Zeichen schwierig zu verstehen sind, folgt dann eine über 30, 40, 50 Verse gehende Diskussion mit den Juden, wo die Juden verschiedene Anfragen stellen, weil sie nicht verstehen, was der Herr Jesus eigentlich mit diesen Zeichen ausdrücken möchte. Es werden verschiedene Themen angesprochen, wie die Gottheit Jesu. Es wird in Frage gestellt: Ja, du heilst am Sabbat. Das geht ja nicht. Am Sabbat dürfen wir nicht arbeiten. Und Jesus sagt dann, er ist Gott. Er ist nicht nur jemand, der am Sabbat heilt, sondern er ist selbst Gott. Er sagt, er ist ein Richter. Und er wird mehr oder weniger durch die Gottheit, die er mit dieser Heilung am Sabbat bestätigt sieht, sieht er sich auch legitimiert, sieht er sich auch berechtigt, Gericht zu sprechen. Es geht um Glauben und es geht auch um die Beweise. Die Juden fragen ihn dann, ja, mit welcher Autorität sprichst du das alles? Was legitimiert dich als Richter? Was legitimiert dich als Gott? In Kapitel 6 lesen wir ebenfalls wieder über Glaube. Es wird gefragt, ja, wie das Manna vom Himmel gekommen ist und jetzt gibst du uns Brot. Was hat das alles auf sich? Und Jesus spricht dann mehrmals, ich bin das Brot des Lebens. Und zum Schluss geht es auch noch um eine Entscheidung für oder gegen Gott, eine Entscheidung in Bezug auf den Glauben. Und beide Kapitel enden mit Statements, mit Aussagen über den Glauben. Wenn ihr aber seinen, nämlich Moses Schriften, nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Stellt er die Frage an die Juden und stellt so quasi den Glauben der Juden dar, dass sie eben nicht bereit sind, ihn zum Glauben. Auf der anderen Seite lässt er einen der Jünger erkennen oder ausdrücken, wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Also völlig unterschiedliche Reaktionen auf diese verschiedenen Situationen, sei es jetzt von den Juden und von den Jüngern. Soweit eine ganz kurze Zusammenfassung von dem, was in diesen beiden Kapiteln drinnen ist. Und jetzt möchte ich versuchen, etwas praktisch auf diese einzelnen Aspekte einzugehen und Dinge mitzunehmen, die wir im Alltag mitunter auch verwenden und anwenden können. Das eine ist das Gesetz. Offensichtlich hat es da ein bisschen Verschiebungen gegeben durch die PowerPoint-Präsentation, aber ich glaube, wir können es trotzdem lesen. In Vers 7 wollte der Kranke, dass Jesus ihn zum Teich bringt. Ich habe das vorher schon kurz ausgeführt. Der Kranke hat den Herrn Jesus gebeten, bring mich doch bitte zum Teich, damit ich hinein kann in den Teich und geheilt werde. Er denkt gar nicht daran, dass der Herr Jesus ihn direkt gesund machen kann. Jesus spricht und dann war er sogleich, wird tatsächlich das Wort sogleich verwendet und war der Mensch gesund. Jesus macht den Menschen unmittelbar entsprechend gesund. Und der Kranke, der vorher kraftlos war, da wird das Wort verwendet, das wir heute noch in der Medizin verwenden, Asthenos, Myasthenie zum Beispiel, da ist das Wort drinnen, Kraftlosigkeit. Ja, diese Asthenos, diese Kraftlosen, die hier gewartet haben, Dürre, Lahme, Blinde, Kranke, die macht der Herr Jesus wieder gesund. Und das erinnert ein bisschen an eine Begebenheit, die vielleicht manche von euch kennen. Es gibt den Eintritt in die Schule, den Eintritt in die Schule. Man beginnt mit dem ersten Schultag. Manchmal ist es auch eine Aufnahmeprüfung in eine Einrichtung, wo Bildung weitergegeben wird. Und irgendwann am Schluss ist wieder eine Tür, nämlich die Abschlussprüfung. Und diese Abschlussprüfung, wenn man diese Abschlussprüfung vollbringt, dann hat man das Diplom entsprechend erreicht. Da gibt es ein Gebäude, die Schule, die Universität, irgendein anderes Gebäude, eine Akademie, wo auch immer, wo ausgebildet wird, wo entsprechend dann die Schülerinnen und Schüler hineingehen, nachdem sie die Aufnahmeprüfung geschafft haben. Und dann müssen sie Unterricht besuchen, sie müssen verschiedene Dinge lernen, verschiedene Bücher lesen. Und irgendwann gibt es dann ganz zum Schluss eine Abschlussprüfung. Und diese Abschlussprüfung gilt es dann zu bestehen. Und wenn man die Abschlussprüfung bestanden hat, dann bekommt man das Diplom. Dann hat man das Diplom, diesen Bildungsweg durchgemacht bis zum Schluss, hat entsprechend die Prüfung bestanden. Und viele stellen sich Religion so vor. Genau so. Was ist Religion? Es gibt eine Eintrittstür, das ist manchmal die Geburt, das ist manchmal die Taufe, das ist manchmal irgendeine andere Geschichte. Und dann gibt es Gebäude, es gibt Lehrinhalte, Bücher, es gibt irgendwelche Dozenten, irgendwelche Menschen, die einen begleiten. Und zum Schluss muss man eine Abschlussprüfung bestehen. Und wenn man die Abschlussprüfung besteht, dann bekommt man das Diplom. Dann wird man belohnt. Und das kann man im Prinzip auf alle Religionen, egal wie man das genau ausformulieren möchte, anwenden. Und im Denken dieses Kranken war die Religion präsent. Er hat gedacht, das ist so kompliziert, das lerne ich nie. Ich brauche jemanden, der mir hilft, das zu lernen, der mir hilft, diese Prüfung zum Schluss zu bestehen, damit ich dann zum Schluss gesund werde. Aber, und das ist das Interessante, Jesus zeigt hier ein Evangelium und er führt das in diesen Diskussionen mit den Juden dann aus, das mit diesem Konzept von Religion aber schon gar nichts zu tun hat. Was Jesus hier sagt ist, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Es gibt genau eine Tür. Diese Tür steht am Anfang. Und diese Tür ist Glauben. Und dann sagt Jesus, wer glaubt, der hat ewiges Leben. Und diese Dozenten und Gebäude und Lehrinhalte, die braucht es nicht. Jesus ist genug. Und deshalb, wenn es um den Ursprung des Lebens, auch des ewigen Lebens geht, so ist Jesus genug. Es braucht keinen Teich, es braucht keine anderen Hilfsmittel, sondern Jesus spricht und es ist genug. Und man ist wieder kraftvoll und gesund. Interessant ist, dass in den verschiedenen Ausführungen dann in diesem Kapitel der Herr Jesus dann aus dieser Aussage, dass er der Sohn Gottes ist und dass er der Ursprung des Lebens ist, die Ableitung macht, dass er auch gleichzeitig das Recht hat zu richten. Und das erinnert mich an dieses Buch mit 7 Siegeln und das Lamm, das auf diesem Buch drauf liegt. Wenn wir in die Offenbarung schauen, Offenbarung 4, Vers 11, lesen wir das gemeinsam. Du bist würdig, O unser Herr und unser Gott, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Das Buch der Offenbarung, das ebenfalls vom Johannes geschrieben ist, der ist in Patmos, auf einer Insel in Griechenland, in Gefangenschaft. Und er empfängt von Gott ein Gesicht, einen Traum, eine Vision, die er aufschreibt. Und dann haben wir im ersten Kapitel, wie es wie eine Einführung, und dann Kapitel 2, Kapitel 3 sind die Sendschreiben an 7 Gemeinden. Und in Kapitel 4 ist dann die große Frage, ja, wie schaut es jetzt aus mit den Gerichten? Wer kann richten? Und da gibt es dann dieses Buch mit den 7 Siegeln und in weiterer Folge werden diese 7 Siegel geöffnet, wo gerichtet wird. Aber die Frage ist, wer darf richten? Wer ist legitimiert zu richten? Und da lesen wir in Kapitel 4, würdig ist der, der alle Dinge erschaffen hat. Der Schöpfer ist würdig zu richten. Und dann geht es weiter in Kapitel 5, das lesen wir jetzt auch gemeinsam, und sie singen ein neues Lied. Du, das Lamm, das steht wie geschlachtet, bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und so wie jetzt in Johannes Kapitel 5 und 6 der Herr Jesus als der Ursprung des Lebens und dann als der Erhalter des Lebens dargestellt wird, sehen wir das hier am Anfang des Gerichts in der Offenbarung auch. Er ist der Schöpfer aller Dinge und er ist der Erretter, der Erhalter aller Dinge. Und das legitimiert ihn dann zu richten. Und dieses Gericht, das ist für manche Menschen vielleicht bitter. Aber ich denke, das Gericht kann dann ein Trost sein für alle die Leute, denen Unrecht widerfährt auf dieser Welt. Es gibt so viel Unwelt und so viel Ungerechtigkeit, wenn man heutzutage in die Nachrichten hineinschaut. Und ich denke mir, es ist ein Trost, wenn wir wissen, dass ein gerechter Richter, wie er auch in Kapitel 5 vom Johannesevangelium bezeichnet wird, einmal Recht sprechen wird und jede Träne abwischen wird und gerecht richten wird. Und somit ist ein Richter für jemanden, der unschuldig verurteilt ist, dem Unrecht widerfahren ist, eine Hoffnung und nicht etwas, was irgendwie wie eine dunkle Gewitterwolke entsprechend ausschaut. Vielleicht berechtigterweise möchten die Pharisäer bzw. die Juden in Johannes Kapitel 5 dann wissen, ja, mit welcher Autorität sprichst du das alles? Du behauptest da, der Sohn Gottes zu sein, du brichst den Sabbat, du hast dies und jenes und alles Mögliche, was du da behauptest. Welche Zeugen kannst du vorbringen, dass du die Berechtigung eigentlich hast? Und interessant ist, dass Jesus dann ab Kapitel 31, ab Kapitel 5, Vers 31, eine ganze Reihe von Zeugen vorbringt. Er sagt, ich zeuge von mir selbst. Schaut's mich an, was ich bis jetzt gemacht habe, welche Taten ich vollbracht habe. Und das ist auch etwas, wenn wir gefragt werden, wie schaut es eigentlich aus? Gibt es einen Beleg für den Gott, an den du glaubst? So ist es manchmal, wenn wir in das Leben von Menschen, in unser eigenes Leben hineinschauen, kann es ein Beleg sein. Ich zeuge von mir selbst. Schau, früher war ich so, Gott hat mich verändert, jetzt bin ich so. Und da gibt es ganz viele Menschen, die hier interessante Zeugnisse von sich selbst bringen. Ich denke, Jesus macht es uns hier vor als ein Vorbild. In weiterer Folge sagt Jesus, Johannes und alle anderen Propheten sind wie ein Hinweisschild auf mich und ist ein weiterer Beleg für dass ich der bin, der ich behaupte zu sein. Das letzte Mal haben wir uns da gemeinsam einige erfüllte Prophetien angeschaut. Und dann sagt der Herr Jesus, es gibt noch jemanden, der größer ist als der Johannes, nämlich meine Werke oder die Zeichen zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Ist eigentlich genau das Gleiche, wie Jesus dem Mose sagt, ja, wie er zurückkommt zu seinem Volk und der Mose sagt, ja, wie sollen sie mir glauben, dass du mich gesandt hast? Zeichen. Ja, ich gebe dir Zeichen mit, dass die Leute glauben, dass der Vater mich gesandt hat. Und so sagt es der Herr Jesus entsprechend auch. Und dann sagt er noch, die Schriften zeugen von mir. Erfüllte Prophetie in den Schriften selbst, die auf den Herrn Jesus hinweisen. Aber schlussendlich sagt er dann, es gibt eigentlich keinen Beweis für Gott, unabhängig von Gott. Gott war vor aller Zeit und ist alles in allem. Er hat alles geschaffen und deshalb gibt es logisch gedacht keinen Beweis für Gott, unabhängig von Gott. Und es ist nicht denknotwendig, an Gott zu glauben, aber es ist denkmöglich, an Gott zu glauben. Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung in Bezug auf Gottes Beweise. Es ist nicht denknotwendig, an Gott zu glauben, aber denkmöglich. Und die Gottesbeweise, die ihr hier vorführt, zeigen, glaubt's an mich. Es ist auf soliden Grund, aber ihr müsst's trotzdem glauben. Es bleibt ein Glauben. Es bleibt ein Glauben. Und da möchte ich einen kurzen Ausflug machen, weil Gottesbeweise gibt's in der Philosophie auch und das wird jetzt nur 2 Minuten dauern, aber diese 2 Minuten möchte ich mir nehmen, weil es vielleicht Leute im Raum gibt, die sich mit diesen Fragen herumschlagen und die vielleicht nicht schlafen können, wie es mir gegangen ist als Teenager, wo ich mir die Frage gestellt habe, gibt's Gott überhaupt? Gibt's einen Beweis für Gott? Und es ist etwas, was sich über Jahrhunderte hinweg verschiedenste Philosophen überlegt haben. Und da gibt es 3 klassische Gottesbeweise, die ich nur streifen möchte und gerne zu mir kommen, wenn Sie da mehr darüber wissen wollt. Den sogenannten ontologischen Gottesbeweis. Anselm von Canterbury, der Bischof von Canterbury, hat dann als erstes formuliert, Kurt Gödel, ein österreichischer Mathematiker und Philosoph, inzwischen schon verstorben, hat es auch formuliert. Und hier ist die Zusammenfassung. Und im Endeffekt sagt er dann, das göttliche Wesen existiert notwendigerweise, also aus dem, was Gott eigentlich ist oder sein soll, kann man ableiten, dass Gott tatsächlich existiert. Dann gibt es den kosmologischen Gottesbeweis. Thomas von Aquin und William Lane Craig haben den formuliert und William Lane Craig hat den zu Papier gebracht, alles, was zu existieren begann, hat eine Ursache seiner Existenz. Und da das Universum zu existieren begann, muss es notwendigerweise eine Ursache seiner Existenz haben. Und diese Ursache nennen wir Gott. Und dann gibt es noch einen dritten Gottesbeweis, klassischerweise, das ist der teleologische Gottesbeweis, der fängt bei Cicero an, Thomas von Aquin, und jetzt rezent Alvin Plantinga, ein Philosoph aus Amerika, hat es formuliert: Jedes denkmögliche Objekt, von dem wir wissen, ob es das Produkt eines intelligenten Entwurfs war oder nicht, war, wie man das dann analysiert hat, das Produkt eines intelligenten Entwurfs. Das ist im Prinzip das, wenn man eine Uhr im Wald findet, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie diese Uhr dahin gekommen ist. Aber sehr wahrscheinlich hat irgendein Uhrmacher diese Uhr gemacht, ja, weil es so komplex ist. Und das Universum ist so ein denkmögliches, komplexes Objekt. Also ist dieses Universum sehr wahrscheinlich entworfen worden. Alle diese Gottesbeweise, unter Anführungszeichen, weisen auf Gott hin. Sie sind aber nicht zwingend, sondern sie unterstützen unseren Glauben. Der Ursprung und der Schöpfer von allem Leben, wenn man jetzt davon ausgeht, dass vielleicht die Welt durch einen Urknall entstanden ist vor 13,7 Milliarden Jahren, stellt sich die Frage, ja, wer hat denn eigentlich geknallt? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott und alles wurde durch ihn und ohne ihn wurde auch nicht eines, das geworden ist. Gott hat geknallt. Die Frage, ob es Gott braucht, wird nicht weggenommen, indem dass man sagt, ja, wir haben ja eh den Urknall. Weil die Frage ist, woher kommt die Energie? Und eine andere Frage ist dann nicht nur der Ursprung vom ganzen Universum, sondern der Ursprung vom Leben. Wie ist Leben auf diesem Planeten oder ganz generell ins Universum gekommen? Und einer der bekanntesten Astrophysiker, das ist der Paul Davies, hat einmal gesagt, der Ursprung des Lebens ist eines der größten ungelösten Rätsel der Wissenschaft. Zusammengefasst, wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung, wie Leben entstanden ist. Da gibt es alles Mögliche an Theorien. Wir haben nicht mehr den Beginn einer Hypothese. Und da können wir sagen, im Anfang war das Wort. Und dieser unbewegte Beweger, von dem ich auch schon gesprochen habe, beim ersten Mal, wie Aristoteles ihn benannt hat, könnte vielleicht dieser gewesen sein, der am Anfang aus dem Nichts alles ins Dasein gerufen hat. In Kapitel 6 lesen wir von einem Erhalter des Lebens, von jemandem, der das Leben tatsächlich nicht nur geschaffen hat, sondern auch erhält. Und das ist eigentlich eine interessante Frage. Wir haben da einen Gelähmten. Dieser Gelähmte wird durch Gottes Wirken geheilt. Und dann haben wir Hungernde oder Menschen, die einen Hunger haben, so richtig hungernd im Sinn von existenziell bedroht, waren sie vielleicht gar nicht, aber sie werden gesättigt. Aber sie bekommen dann wieder Hunger. Und Gott ist in der Lage, beide Bedürfnisse entsprechend zu stillen. Und er stillt sie nicht nur, sondern er sagt dann seinen Jüngern, geht's herum und sammelt die Reste auf und es bleiben 12 Körbe über. Für jeden von den Jüngern einen ganzen Korb voll. Er gibt also nicht nur das, was unbedingt notwendig ist, sondern er gibt im Überfluss. Er stillt unseren Lebenshunger im Überfluss. Und dann sagt der Herr Jesus hier, ihr habt das Brot gegessen und seid gesättigt worden. Ich aber gebe euch eine Speise, die bleibt ins ewige Leben. Etwas, was nicht aufhört zu sättigen, sondern etwas, was eine permanente Sättigung, eine Sättigung des Lebenshungerns bringt. Und das ist im Kontrast zu dem Manna in der Wüste, wo die Errettung, der Ursprung der Errettung aus dem Sklavenhaus Ägypten war, aber Gott hat nicht damit aufgehört, sie zu erretten, sondern hat ihnen dann auch noch das Brot gegeben, um den tagtäglichen Hunger zu stillen. Und dieses Beispiel wird hier wieder aufgegriffen und wird gesagt, ja, aber ich bin nicht nur dieses Manna, das aus dem Himmel herabkommt, sondern ich bin das Brot Gottes, das aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt, das nicht nur einmal sättigt, sondern permanent. Ich bin das Brot des Lebens und wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Und diese Aussage wiederholt er dann ein paar Mal, um es richtig klar zu machen. Er behauptet hier, das Brot des Lebens zu sein, durch das Menschen tatsächlich ewiges Leben bekommen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber ich möchte einfach nur erwähnen, dieses Zeichen findet während dem Passafest statt. Und im Passafest, da gibt es auch ein Lamm. Das Lamm wird in Offenbarung 5 wieder erwähnt, das haben wir vorher gelesen. Wo dann nicht nur ein Erhalter des Lebens im Sinne von dem Lebenshunger eigentlich dann zur Anwendung kommt, sondern ein Erretter, ein Erlöser des Passalamm, das dann geschlachtet wird und durch das wir ewiges Leben haben dürfen. Und dementsprechend ist es dann nicht nur ein Erhalter, sondern auch ein Erlöser des Lebens, das der Herr Jesus in diesen Kapiteln für uns wird. Ich möchte jetzt noch eine Anwendung machen in Bezug auf die Frage, dass der Herr Jesus der Erhalter des Lebens ist. Hier sehen wir, dass es, wenn es um die verschiedenen Variablen gibt, das Feintuning des Universums, ja, Kosmen mit Leben auf Kohlenstoffbasis, ist es von der Menge der denkbaren Kosmen ein ganz kleines Körnchen, das überhaupt vorhanden ist. Und dann gibt es eine Reihe von verschiedenen Konstanten, die alle konstant gehalten werden müssen. Und wenn man jetzt einfach nur zwei herausnimmt, die elektromagnetische Kopplungskonstante und die starke Kopplungskonstante, ist es eigentlich de facto fast, ja, hier sind wir in Bezug auf das, dass wir leben können. Es ist unglaublich fein getuned und unser Universum. Und das sind jetzt nur zwei von den ungefähr 27 verschiedenen Konstanten, die es da gibt. Das ist ein zweites, hier sind wir in Bezug auf das Masseverhältnis und die Kopplungskonstante der elektromagnetischen Wechselwirkung. Es ist unglaublich unwahrscheinlich, dass wir überhaupt existieren können. Aber trotzdem tun wir es, weil er, Gott, der Erhalter des Lebens ist. Und das erinnert mich an dieses Wort aus dem Jesaja. Lesen wir das vielleicht auch gemeinsam. Denn so spricht der Herr, der den Himmel erschuf. Er ist der Gott, der die Erde geformt und gemacht hat. Er ist es, der sie erhält. Er hat sie nicht als Wüste geschaffen, er hat sie zum Wohnen gemacht. Ich bin der Herr und sonst niemand. Der Herr hat die Erde zum Wohnen gemacht, so abgestimmt, dass wir tatsächlich darin wohnen können. Wie wunderbar ist das? Das letzte Mal haben wir gemeinsam dieses Zitat vom C.S. Lewis uns angeschaut, wo wir gesehen haben, dass wir eigentlich nicht wählen können, ob Jesus ein moralischer Lehrer ist, sondern dass er eigentlich viel mehr von uns verlangt. Und das möchte ich jetzt kurz noch einmal vorlesen. Ein Mann, der als bloßer Mensch die Aussagen von Jesus macht, wäre kein großer moralischer Lehrer. Er wäre entweder verrückt, ungefähr so wie ein Mann, der sagte, er sei ein Spiegelei, oder er wäre der Teufel persönlich. Du musst dich entscheiden, entweder war und ist dieser Mann der Sohn Gottes, oder er ist verrückt oder schlimmer. Man kann ihn als Narr einsperren, man kann ihn anspucken und ihn als Dämon töten. Oder man kann zu seinen Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber kommen Sie mir nicht mit diesem moralisierenden Quatsch, er sei ein großer menschlicher Lehrer. Diese Option hat er uns nicht offen gelassen. Das wollte er nie. In diesen Kapiteln wird der Herr Jesus dargestellt als der Sohn Gottes, als der Schöpfer des Universums, als der Erhalter des Universums und allen Lebens. Und die Frage ist, glauben wir das? Das ist genau die Frage, die sich uns stellt. Und deshalb braucht es jetzt eine Entscheidung. Und diese Entscheidung, und ich komme jetzt zum Schluss, stellt der Herr Jesus auch seinen Jüngern ganz zum Schluss von diesem Kapitel. Da lesen wir, dass manche von seinen Jüngern gesagt haben, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Das ist jetzt nicht mehr so eine Wohlfühlsituation, nicht mehr ein bisschen Wellness, sondern hier muss man sich entscheiden. Hier geht es um etwas. Da gibt es einen Menschen, der behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Der behauptet, dass wenn du an mich glaubst, dann wirst du leben. Und wenn du nicht glaubst, dann hast du dieses ewige Leben nicht. Dann lesen wir, von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Und Jesus fragt dann seine Jünger, wollt ihr etwa auch weggehen? Und der Petrus sagt dann, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, oder anders übersetzt, wir glauben und wissen, dass du der Heilige Gottes bist. Die Frage stellt sich jetzt für uns, wie unsere Entscheidung ausschaut. Möchtest du, wenn du Johannes 7, Vers 17 liest, die Bereitschaft haben, das zu tun, was Gott will, um zu erkennen, ob die Lehre von Gott ist oder ob der Herr Jesus irgendein Spinner, ein Verrückter oder sonst irgendetwas gewesen ist? Die Frage ist jetzt wieder dieser Unglaube, und es gibt dann durch Argumente, Indizien die Bereitschaft zu glauben. Und das haben wir eigentlich in der ersten Reise nach Jerusalem gesehen. Und jetzt haben wir gesehen, dass wenn wir dann glauben, von der Bereitschaft zum Glauben, der Glaube dann bestätigt wird, dass dieser Glaube eine aktive Entscheidung ist. Dass wir, so wie der Herr Jesus hier seine Jünger fragt, wollt ihr mich auch verlassen? Genauso diese Frage von Gott gestellt bekommen. Glaubst du an mich? Das sind meine Behauptungen, das sind meine Indizien. Bist du bereit zu glauben? Und wenn wir dann glauben, dann haben wir in diesen Kapiteln gelernt, gibt er uns Zugang zum ewigen Leben und erhält dieses ewige Leben auch. Und dieser Glaube, das ist ein Hinausgehen und ich weiß nicht recht, vielleicht wird es regnen. Das wird sich erst zeigen. Aber es ist wie ein Schritt im Glauben in eine ungewisse Zukunft. Aber wir können darauf uns verlassen, dass Jesus, dass der ist, der behauptet, wenn er der ist, der behauptet zu sein, seine Zusagen einhalten wird. Und das ist eben, wenn er sagt, es wird nicht regnen, dass es tatsächlich nicht regnen wird. Und so ist es, wenn wir glauben an den Herrn Jesus, der behauptet, der Christus zu sein, dass wir dann eigentlich durch das Johannesevangelium überzeugt werden, dass wir durch ihn ewiges Leben haben können. Wir haben am Anfang als Überschrift gehabt, wir glauben an den Herrn Jesus Christus, den Schöpfer und Erhalter von allem Leben. Er ist vielleicht nicht nur der Erhalter, sondern auch der Erlöser von allem Leben. Und dann stellt sich die Frage, glaubst du an den Herrn Jesus? Glaubst du an diesen Jesus Christus, dass er dein Schöpfer und dein Erhalter von deinem Leben ist? Die Frage, die sich stellt, wenn du da glaubst und es mit Ja beantwortest, was bedeutet das für dein Leben? Was bedeutet es, dass der Herr Jesus dein Schöpfer, dein Erhalter deines Lebens ist? Was für praktische Auswirkungen hat das? Und wenn du sagst, nein, also das kann ich eigentlich nicht glauben. Was muss passieren, damit du glaubst? Was sind die Hindernisse, die dich an diesen Schöpfer und Erhalter des Lebens glauben lassen? Ich möchte zum Schluss noch beten. Jesus, wir danken dir von Herzen, dass wir an dich als den Schöpfer und Erhalter allen Lebens glauben dürfen. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns den Vater groß zu machen. Danke, dass du in die Welt gekommen bist, nicht nur um uns Religion zu zeigen, sondern dass du dich selber hingegeben hast und die Tür geworden bist, das Brot geworden bist, das wir brauchen, damit wir leben können. Und danke, dass dieser Glaube an dich ausreicht, dass es genug Substanz hat, dass es ein Leben in Überfluss zur Folge hat. Wir möchten dir Danke sagen für diese ganz praktischen, aber durchaus sehr tiefgehenden Gedanken, die in diesen Kapiteln drinnen sind, die ja interessant genug sind und einfach genug sind, dass sie ein Kind verstehen kann, aber dass sie auch tief genug sind, dass wir ein Leben lang nicht fertig werden, um darüber nachzudenken. Wir beten dich an, oh Gott, und wir sagen Danke für den wunderbaren Herrn Jesus, der ans Kreuz gegangen ist, um für uns zu sterben, der uns neues und ewiges Leben gibt, Leben im Überfluss, und der alle unsere Sorgen und Fragen wegnimmt und beantwortet. Vielen Dank dafür. Amen.